Grundlagentext, Ansatzpunkte der Entspannung. Entspannung ist eine Methode der Stressbewältigung. Wo setzt Entspannung beim Menschen an? Das ist je nach Verfahren verschieden. Ziel ist immer die psychische Entspannung. Als Weg dorthin werden meistens körperliche Mittel gewählt. In unserem Nervensystem kommt alles zusammen. Das Nervensystem. Unser Nervensystem lässt sich in das Zentralnervensystem und das periphere Nervensystem gliedern. Das Zentralnervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark. Das periphere Nervensystem umfasst alle Nervenfasern und Zellen im restlichen Körper. Im Gehirn finden unsere Wahrnehmungs- und Denkleistungen statt. Auch unsere Bewegungen, unsere Handlungen und die Regulierung unseres ganzen Körpers haben hier ihren Ausgangspunkt. Das Zentralnervensystem wirkt nach außen im Wesentlichen durch das periphere Nervensystem und durch das eher langsam reagierende Hormonsystem. Dieses periphere Nervensystem hat zwei unterschiedliche Teile. Im Gehirn liegen ihre Zentren. Sie sind dort eng miteinander verwoben. Ihre Nervenfasern im Körper verlaufen getrennt. Unsere Kraftmuskeln, das sind alle Muskeln, die wir willentlich bewegen können, stehen unter Kontrolle des somatischen oder willkürlichen Nervensystems. Ohne sie könnten wir weder gehen noch stehen, weder den Kopf bewegen, noch einen Finger oder einen sonstigen Körperteil. Das somatische Nervensystem hat also mit aller Aktivität des Körpers zu tun, die sich nach außen richtet, mit willkürlichen Bewegungen und Handlungen. Daneben existiert das sogenannte vegetative oder autonome Nervensystem. Autonom, selbstständig, wird es genannt, weil es nicht oder zumindest weit weniger willentlich beeinflussbar ist als das somatische Nervensystem. Es reguliert die Organfunktionen des Körpers, passt Herzschlag, Atmung, Verdauung den jeweiligen Bedürfnissen an und kontrolliert unser inneres Milieu. Über eine Beeinflussung der Blutgefäße, ihr Durchmesser wird je nach Bedarf verändert, reguliert es auch Blutfluss und Kreislauf. Das vegetative Nervensystem unterteilt sich in den Sympathikus, den Parasympathikus und das für unser Thema wenig wichtige Darmnervensystem. Sowohl Sympathikus als auch Parasympathikus sprechen innere Organe und Blutgefäße an. Bei vielen Organen sind sie gleichzeitig tätig. Dabei wirken sie oft antagonistisch, gegensätzlich. Nervenimpulse des Sympathikus wirken in der Regel ergotrop. Das heißt, die Handlungsbereitschaft des Organs wird erhöht, es wird aktiviert. Nervenimpulse des Parasympathikus wirken in der Regel trophotrop, das heißt, das Organ ändert seine Tätigkeit in Richtung Ruhe und Erholung. Im Gehirn bewirkt der Einfluss des Sympathikus eine Bewusstseinssteigerung, der Einfluss des Parasympathikus Bewusstseinsdämpfung. Der Sympathikus erweitert unsere Pupillen, der Parasympathikus verengt sie. Atmung und Herzfrequenz werden durch den Sympathikus beschleunigt, durch den Parasympathikus verlangsamt. Der Blutdruck wird durch den Sympathikus erhöht und durch den Parasympathikus erniedrigt. Der Einfluss des Sympathikus setzt in der Leber Zucker, das heißt Energie, frei. Der Einfluss des Parasympathikus bewirkt eine Speicherung von Zucker. Der Stoffwechsel wird durch den Einfluss des Sympathikus gesteigert, Energie wird verbraucht, durch den Einfluss des Parasympathikus verlangsamt. Insgesamt findet sich also durch den Einfluss des Sympathikus meist Aktivität und Energieverbrauch, durch den Einfluss des Parasympathikus meist Erholung und Energieaufbau. Der Sympathikus wirkt auch über die Hormone, denn eine wichtige Hormondrüse, das Nebennierenmark, ist Teil des vegetativen Nervensystems. Das Nebennierenmark besteht aus umgewandelten Zellen des Sympathikus. Werden sie erregt, geben sie ein Hormongemisch aus 80% Adrenalin und 20% Noradrenalin in das Blut ab. Diese Hormone wirken auf dieselben Organe wie der Sympathikus ein. Sie sorgen dabei vor allem für die Bereitstellung von Energie. Sie werden auch als Stresshormone bezeichnet. Das Konzept der Trophotropie von Walter Rudolf Hess 1954 legt nahe, dass die Wirkung von Entspannung durch eine Stärkung der Aktivität des Parasympathikus zustande kommt. So wurde die Wirkweise des autogenen Trainings erklärt. Möglicherweise findet in der Entspannung aber eher eine Verminderung der sympathoadrenergen Erregungsbereitschaft statt. Und zwar derart, dass eine Dominanz des Sympathikus abgebaut und ein Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus hergestellt wird. Feitel 2014. Entspannungszugänge. Unser Nervensystem dient allem, was wir wahrnehmen, empfinden, denken, wollen, tun, als Grundlage. Aus seinem Aufbau ergeben sich verschiedene Entspannungszugänge. Das vegetative Nervensystem wird etwa durch Übungsformeln des autogenen Trainings beeinflusst. Ich bin ganz warm. Angesprochen werden Körperzustände, die natürlicherweise mit Entspannung verbunden sind, so Schwere, Wärme, ruhiger Atem, ruhiger Herzschlag. Die wiederholte Darbietung von Übungsformeln in entspannter Atmosphäre führt zu ihrer Assoziierung mit dem entspannten Zustand. Eine solche Assoziierung dürfte schon in einem gewissen Maße durch unsere Alltagserfahrungen gegeben sein. Wärme, ein ruhiger Herzschlag, ein ruhiger Atem sind bereits durch Vorerfahrungen in unserer Vorstellungswelt mit Entspannung verknüpft. Über diese Assoziierung soll dann nach einigem Üben schon durch das innere Vorsprechen der Übungsformeln der mit ihnen verknüpfte Entspannungszustand hergestellt werden. Die Übungsformeln des autogenen Trainings beabsichtigen eine Entspannung des vegetativen Nervensystems. Die Entspannung soll von diesem aus auf das gesamte Nervensystem generalisieren. Und aus der Beruhigung des Körpers soll eine Beruhigung der Psyche folgen. Das somatische Nervensystem ist Ansatzpunkt etwa der progressiven Muskelentspannung. Sie möchte eine Entspannung der Willkürmuskulatur erreichen durch Anspannung von Muskelgruppen mit folgendem Loslassen dieser Anspannung. Dem Übenden wird durch Konzentration auf das Körpergefühl der Unterschied zwischen Spannung und Entspannung bewusst. Über diese Wahrnehmungsschulung gelingt es, den Grad der muskulären Anspannung besser unter bewusste Kontrolle zu bekommen, selbstbewusst zu entspannen. Wir haben dazu im Arbeitstext »Was ist Entspannung?« einen Versuch gemacht. Der Entspannung der Willkürmuskulatur soll eine Generalisierung auf das gesamte Nervensystem folgen und der Entspannung des Körpers eine Beruhigung der Psyche. Am Zentralnervensystem mit seinen Wahrnehmungs- und Assoziationszentren setzen Vorstellungsbilder an, Fantasiereisen, Ruheorte, Imaginationen. Mit der Entspannung assoziierte Vorstellungsbilder erzeugen eine Entspannung der Psyche, die dann auf den ganzen Körper generalisieren soll. Unsere Zitronenvorstellung im Arbeitstext »Was ist Entspannung?« war ein Versuch mit diesem Zugang. Für die Praxis bietet sich eine Unterscheidung an, ob eine Methode in erster Linie die Wahrnehmung anspricht, innere Vorstellungen hervorruft oder über Veränderungen körperlicher Zustände wirkt. Wahrnehmung. Konzentration auf die Wahrnehmung sind der Kern von Achtsamkeit, der Atembeobachtung, des Yoga, der Massage, auch der progressiven Muskelentspannung. Innere Vorstellungen. Über innere Vorstellungsbilder führen Imaginationen, bei Kindern Traum- oder Fantasiereisen und Ruheorte zur Entspannung. Vorstellungen werden auch im autogenen Training verwendet, allerdings weniger Bilder als vielmehr Begriffe, die mit Entspannung verknüpft sind. Körperliche Veränderung. Aktive Veränderungen des körperlichen Zustands, meist im Sinne von Verlangsamung und Rhythmisierung. Dazu werden meditative Tänze genutzt. Auch hier haben Yoga und progressive Muskelentspannung starke Anteile. Oft nutzen einzelne Methoden mehrere dieser Zugänge. Die progressive Muskelentspannung verlangt eine aktive Anspannung der Muskulatur. Deshalb steht sie bei körperlicher Veränderung. Ziel der Entspannung ist es, eine Wahrnehmung des Unterschieds von Anspannung und Entspannung zu ermöglichen. So steht sie auch unter Wahrnehmung. Auch Yoga ist beiden Zugängen zuzuordnen. Gleichgültig, welchen Zugang Sie nehmen, alle Methoden möchten in Richtung psychische Entspannung führen. Und Sie können dieses Ziel im Ergebnis auch durchaus vergleichbar erreichen. So handelt es sich nicht darum, das beste Entspannungsverfahren herauszufinden, sondern das, was in der jeweiligen Situation mit Ihren Bedingungen und Möglichkeiten am besten passt. Auch sollte beim Lernen von Entspannung eine gewisse Vielfalt geboten werden. Die einzelnen Methoden sprechen unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut an. Wenn jemand sich auf den einen Zugang nicht einlassen kann, dann vielleicht auf einen anderen. Es ist grundsätzlich gut, ein Thema von vielen Seiten anzusprechen. So wie wir uns zu bewegen gelernt haben, nicht indem wir die eine und einzige richtige Methode immer wieder angewandt haben, sondern indem wir alles Mögliche taten, alles was ging, auch krabbeln, hüpfen, springen, stolpern. Und nun können wir nicht nur gehen, sondern auch tanzen.